代の体制と帝国の現状とに鑑み、異常の措置をもって貴族を追求せんと。
An unsere braven und treuen Untertanen. Nach tiefem Sinnen über die allgemeine Weltentwicklung und die realen Bedingungen in unserem Reich haben wir beschlossen, diese Situation durch eine außerordentliche Maßnahme zu beenden. Wir haben unserer Regierung Weisung gegeben, den Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Chinas und der Sowjetunion mitzuteilen, dass unser Reich die Bedingungen der Deklaration annimmt. Wollten wir den Kampf fortsetzen, würde das nur in den Zusammenbruch und die Vernichtung der japanischen Nation münden und darüber hinaus die menschliche Zivilisation vollständig vernichten.
15. August 1945. Erstmals wendet sich der japanische Kaiser Hirohito via Radio an die Menschen. Noch nie zuvor hatten die Menschen die Stimme des Tenno gehört, der gottähnliche Verehrung genoss. In einer komplizierten, für die meisten Menschen völlig unverständlichen Sprache teilte der Kaiser der Bevölkerung mit, dass Japan die Bedingungen der Potsdamer Erklärung vom 26. Juli 1945 angenommen habe und zur Kapitulation bereit sei. Der Krieg, auf den die Japaner 15 Jahre lang durch intensive Propaganda eingeschworen worden waren, war zu Ende. Am 2. September 1945 wurde die bedingungslose Kapitulation der japanischen Streitkräfte unterzeichnet.
My fellow Americans, Supreme Allied Commander General MacArthur and Allied Representatives on the battleship Missouri in Tokyo Bay.
Vom Kriegsschiff USS Missouri aus, das in der Bucht von Tokio lag, teilte der amerikanische Präsident Harry Truman seinen Landsleuten die Nachricht von der japanischen Kapitulation mit. Nicht ohne in seiner Rede an den japanischen Überraschungsangriff vom 7. Dezember 1941 auf Pearl Harbor zu erinnern, mit dem der Pazifische Krieg begonnen hatte.
We shall not forget Pearl Harbor.
Die Kapitulation Japans spielt bei der Analyse, weshalb die USA die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki einsetzten, eine zentrale Rolle. Die wichtigsten Fragen dabei sind: Hätte Japan auch ohne die Atombombenabwürfe kapituliert? Wäre die Kapitulation nicht ohnehin nur mehr eine Frage der Zeit gewesen, weil Japan militärisch bereits am Boden lag, seine Soldaten an der Front nicht mehr versorgen konnte, das Land keine Rohstoffe mehr hatte und keine Waffen mehr produzieren konnte, weil zahlreiche japanische Städte in Schutt und Asche lagen und die Bevölkerung Hunger litt? War es notwendig, Hiroshima und Nagasaki zu bombardieren und dabei, so nebenbei, zwei Atombomben unterschiedlicher Bauart zu testen? Waren die Atombomben die Rache für Pearl Harbor, wie es Präsident Truman angedeutet hat? Und welche Rolle spielte der japanische Kaiser in dem Szenario?
Also die heutige gängige Interpretation ist nach wie vor, dass man sagt, dass die Bombe und auch beide Bomben waren kriegsentscheidend. Sie waren notwendig, um den Krieg zu beenden und um Japan zur Kapitulation zu zwingen.
Der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Heinz Gärtner, Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik in Wien.
Man hat auch damit argumentiert, dass eine Bodeninvasion der USA viel zu viele Opfer gefordert hätte. Das heutige Narrativ spricht etwa von einer 250.000 Toten bei den amerikanischen Truppen. Und man geht davon aus, dass eben das japanische Militär bis zum letzten Mann gekämpft hätte und dass die Opferzahl für die USA und die Kosten für die USA viel zu hoch gewesen wären, dass eben diese beiden Atombombenabwürfe aus militärischen Gründen notwendig gewesen sind. Das ist die gängige Interpretation, die man auch in den Schulbüchern finden kann und die auch die offizielle Darstellung widerspiegelt.
Die amerikanische Deutung steht der japanischen Sicht auf die traumatisierenden Erfahrungen der beiden Atombomben diametral entgegen, sagt der Japanologe Florian Kulmers, langjähriger Leiter des Deutschen Instituts für Japanstudien und Autor des Buches Hiroshima.
In der breiten Öffentlichkeit werden die beiden Atombomben weiterhin primär als großes Unglück angesehen. Die Opferperspektive ist vorherrschend.
Doch Japan war nicht nur Opfer der beiden Atombomben, Japan war auch Aggressor. Schon seit 1910 war Korea japanische Kolonie. In den 1920er und 30er Jahren war die politische Landschaft Japans von politischen Attentaten und Putschversuchen geprägt. Die Parteien waren ausgeschaltet, das Militär gewann zunehmend an Macht und Einfluss. Mit dem Anspruch, ganz Asien unter seine Kontrolle zu bringen, überzog die kaiserliche japanische Armee zwischen 1931 und 1945 im sogenannten 15-jährigen Krieg seine asiatischen Nachbarländer mit Krieg und grausamen Verbrechen, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Misshandlung von Kriegsgefangenen bis hin zu Kannibalismus gehörten zu den Gräueltaten, die japanische Militärs in Asien verübten.
Anfang der 1930er Jahre unternahm Japan einen Vorstoß in den Nordosten Chinas und inszenierte im September 1931 den sogenannten Mukden-Zwischenfall. Binnen kurzer Zeit besetzten japanische Truppen ganz Nordostchina. 1932 errichtete Japan den Marionettenstaat Manchukuo, de facto ein japanisches Protektorat. Im Juli 1937 begann der chinesisch-japanische Krieg. Am 13. Dezember 1937 fielen japanische Truppen in der chinesischen Hauptstadt Nanking ein und verübten über Tage ein grauenhaftes Massaker mit rund 300.000 Toten. Nach dem Überfall Japans auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 traten die USA in den Krieg ein, der Beginn des Pazifischen Krieges. Im selben Monat erklärte China Nazi-Deutschland und Italien den Krieg und wurde dadurch zum Verbündeten der Westmächte und der Sowjetunion gegen Deutschland.
Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war.
Ich mache unmissverständlich klar, dass wir Japans Fähigkeit zur Kriegsführung völlig zerstören werden. Das Ultimatum von Potsdam vom 26. Juli wurde gestellt, um das japanische Volk vor der völligen Vernichtung zu bewahren. Seine Führer haben das Ultimatum prompt zurückgewiesen. Wenn Sie die Bedingungen der Alliierten nicht akzeptieren, dann müssen Sie sich auf ein Ausmaß der Vernichtung aus der Luft einstellen, wie es bislang auf der Welt noch nicht da war.
Warnte der amerikanische Präsident Harry Truman nach der Konferenz von Potsdam im Juli 1945 unmissverständlich. Zuvor hatten die Alliierten Japan ein Ultimatum gestellt, zu kapitulieren.
26. Juli 1945. In der Potsdamer Erklärung werden die Bedingungen der Alliierten im Pazifischen Krieg für die Kapitulation Japans festgelegt. In der 13 Punkte umfassenden Deklaration wird Japan zur Beendigung des Krieges und zur bedingungslosen Kapitulation seiner Streitkräfte aufgefordert. Formuliert haben dieses Dokument US-Präsident Harry S. Truman und der britische Premierminister Winston Churchill auf der Potsdamer Konferenz. Chinas Präsident Chiang Kai-shek hat es telegrafisch mit unterzeichnet.
Die künftige Position des Tenno, des japanischen Kaisers, spielte im Ringen um Japans Kapitulation eine überaus wichtige Rolle. Bei der Konferenz von Potsdam entschieden die Alliierten, Japan keine Garantien für den Kaiser zu gewähren, was für die japanische Seite zunächst unannehmbar war. Dass die amerikanische Besatzungsmacht den Tenno später, nach Kriegsende dann doch, als ein Symbol Japans in seiner Position beließ, mag als kluger Schachzug der USA gewertet werden. Der amerikanische Historiker Gar Alperovitz schreibt im Buch Hiroshima die Entscheidung für den Abwurf der Bombe.
Nachdem man die Japaner glauben ließ, der Kaiser werde abgesetzt und möglicherweise als Kriegsverbrecher aufgehängt, war allen Beteiligten klar, dass die Kämpfe weitergehen würden. Als US-Präsident Truman seine Entscheidung in dieser Angelegenheit gefällt hatte, blieben eigentlich nur zwei militärische Optionen: der Einsatz der Atombombe oder eine Invasion.
Die Atombomben waren notwendig, um den Krieg zu beenden, Japan zur Kapitulation zu zwingen und damit tausende Leben zu retten. Das ist also das Narrativ in den USA, das bis heute aufrechterhalten wird. Doch es gibt zahlreiche Wissenschaftler und Intellektuelle, die Zweifel an dieser Interpretation haben. Sie werden in den USA Revisionisten genannt.
Die eben gemeint haben, also Japan hätte schon signalisiert, dass es in Friedensgespräche eintreten will und dass diese Atombombenabwürfe aus militärischen Gründen nicht mehr notwendig gewesen seien und dass sie daher unmoralisch gewesen sind.
Als einer dieser amerikanischen Revisionisten gilt der Historiker und Ökonom Gar Alperovitz, der 2005 in seinem Buch Hiroshima, die Entscheidung für den Abwurf der Bombe, die Fakten und den Entscheidungsprozess auf rund 1000 Seiten akribisch aufgearbeitet hat und zum Schluss kommt:
Zwar sind die Experten in einigen Punkten weiterhin unterschiedlicher Auffassung. Die wesentlichen Fragen sind jedoch beantwortet. Man ist sich darüber einig, dass die Bombe nicht erforderlich war, um eine Invasion in Japan zu vermeiden und den Krieg in relativ kurzer Zeit zu beenden. Es steht fest, dass es Alternativen zur Bombe gab und dass Truman und seine Berater dies wussten.
Die japanische Regierung suchte bereits seit Februar 1945 nach einer Möglichkeit, den Krieg zu beenden, ohne völlig das Gesicht zu verlieren. Die Amerikaner wussten das, bestanden aber auf bedingungsloser Kapitulation. Die Militaristen in der japanischen Regierung wurden dadurch indirekt gestärkt,
meint der deutsche Japanologe Florian Kulmers. Anders hingegen der Zeithistoriker Mitchell Ash, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Wien.
Es gibt eine ganze Menge Diskussion darüber, auch inzwischen eine japanische Historiografie. Protokolle der Kabinettssitzung, der Kriegskabinettssitzungen sind inzwischen bekannt, aber auch deren Deutung ist umstritten. Es ist nicht ganz leicht, jetzt zur Gewissheit zu gelangen, auch wenn man die Dokumente jetzt hat, die man vorher nicht hatte. Ob Tojo und seine Mannen zum Beispiel wirklich bereit gewesen wären, sich zu ergeben ohne dieses Druckmittel, möchte ich bezweifeln, ganz ehrlich.
Mitchell Ash findet hypothetische Fragestellungen wie: Hätten die Japaner nicht auch ohne die Atombomben bald kapituliert? Unzulässig. Was in den Köpfen des japanischen Kriegskabinetts vorgegangen ist, sei heute nicht zu rekonstruieren, meint Ash.
Wir wissen schon, dass es zwei Abstimmungen gegeben hat im Kriegskabinett und dass erst die zweite Abstimmung entschieden hat, sich dann zu ergeben. Aber die ist ja nach dem Bombenabwurf geschehen. Es gab allerdings schon auch auf amerikanischer Seite, seitens der Wissenschaftler, Versuche, auf einen Testabwurf zu drängen. Das ist bekannt, weil sie überzeugt waren, und das haben sie auch damals schon dokumentiert, dass nur der unmittelbare Abwurf die Funktion erfüllen wird.
So könnte auch in der Entwicklung der Atombomben selbst ein Deutungsansatz für deren Einsatz liegen. Die Vorgeschichte.
1941 initiiert US-Präsident Roosevelt das 2 Milliarden US-Dollar teure Manhattan Project zur Entwicklung der Atombombe. Die Waffe sollte gegen Nazi-Deutschland eingesetzt werden. Bis etwa Ende 1944 ist jedoch klar, dass die Deutschen kein industrielles Atombombenprojekt haben und dass der Krieg gegen Deutschland ohne den Einsatz der Atombomben enden würde.
Obwohl der Zweite Weltkrieg in Europa im Mai 1945 beendet war, wurde das Manhattan Project nicht gestoppt, in das bereits so viel investiert worden war. Daraus lässt sich eine weitere These entwickeln. Die Bombe war da. Warum sie also nicht einfach ausprobieren?
Es ging um die Gadget selbst. So wurde es genannt. Gadget, also Werkzeug, Ding. Ob das funktioniert oder nicht. Nachdem man so viel Arbeit darin gesteckt hatte, wollte man einfach wissen, ob es funktioniert oder nicht. Dass es nicht notwendig gewesen wäre, es über eine Stadt mit lebendigen Menschen abzuwerfen, um das zu prüfen, wusste man.
16. Juli 1945. In Alamogordo in der Wüste von New Mexico führen die USA den ersten Atombombentest in der Geschichte durch. Das Projekt trägt den Codenamen Trinity Project. Gezündet wird eine Plutoniumbombe mit dem Spitznamen The Gadget. Sie hat dieselbe Bauart wie Fat Man, die Bombe, die wenige Wochen später über Nagasaki abgeworfen wird.
Das war nicht die Hiroshima-Bombe, die da getestet wurde, sondern die Nagasaki-Bombe. Und das hat Gründe. Man war sich so sicher, dass das Hiroshima-Design funktionieren würde, dass man das gar nicht testen musste. Hiroshima selbst war der Test, könnte man salopp sagen. Und das ist natürlich auch ein Wesensmerkmal des Manhattan-Projektes überhaupt, dass man beide Designs parallel zueinander gleichzeitig entwickelt hatte, ist das, was hinter den Dimensionen dieses Projektes gestanden hat.
Notiz aus dem Tagebuch von Präsident Truman.
Wir haben die schrecklichste Bombe in der Geschichte der Menschheit entdeckt. Es könnte die prophezeite Feuerzerstörung sein.
Die politische Verantwortung für den Einsatz der Atombomben lag bei Truman. In seinen Memoiren stellte Präsident Harry Truman klar:
Die letzte Entscheidung, wo und wann die Atombombe einzusetzen war, lag bei mir. und ich möchte jedem Irrtum über diesen Punkt vorbeugen. Ich hielt die Atombombe für ein Kampfmittel und zweifelte nie daran, dass es eingesetzt werden müsse.
Die Welt wird erfahren, dass die erste Atombombe auf Hiroshima, eine Militärbasis, abgeworfen wurde. Wir haben sie vor den Deutschen entdeckt, wir haben sie eingesetzt, um die Agonie des Krieges zu verkürzen, um das Leben von abertausenden jungen Amerikanern zu retten. Wir werden sie weiter benutzen, bis Japans Fähigkeit zur Kriegsführung völlig zerstört ist.
Die Rundfunkerklärung von US-Präsident Harry Truman nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima vom 6. August 1945 enthielt die bekannte amerikanische Rechtfertigungstheorie und gleichzeitig die gefährliche Drohung weiterer Bombardements. Diese Drohung wurde am 9. August 1945 realisiert. Drei Tage nach dem Atomschlag gegen Hiroshima, als die USA um 11.02 Uhr über Nagasaki die zweite Atombombe zündeten. Spitzname Fat Man. Explosionskraft 22 Kilotonnen TNT. Hauptbestandteil Plutonium-239.
Das Narrativ hat nach wie vor gegolten. Also Hiroshima war nicht ausreichend. Japan hat dann zwar bestimmte Friedensangebote gemacht, die nicht akzeptabel waren für die USA. Japan hat gefordert, dass der Kaiser bleibt, dass es keine ausländische Besetzung gibt, dass das japanische Militär die Abrüstung selbst vornimmt. Das war zwischen den beiden Abwürfen. Also das war zwischen Hiroshima und Nagasaki, ist dieses Angebot von Seiten des japanischen Militärs kurz vor Nagasaki gemacht worden. Das war unakzeptabel für die USA und damit natürlich hat es weiterhin den militärischen Grund gegeben, eine zweite Bombe abzuwerfen.
Die japanische Regierung sei schon vor den beiden Atombombenabwürfen gespalten und unterschiedlicher Meinung bezüglich der Kapitulation gewesen, erzählt der niederländische Richter Bert Röhling im Interview im Buch »The Tokyo Trial and Beyond«. Röhling war einer der 11 Richter beim Tokioter Kriegsverbrechertribunal und verfügte dadurch über hochinteressantes Insiderwissen. So hatte er Einblick in die Protokolle des japanischen Kabinetts und des Imperial Council, des Kaiserlichen Rats.
Eine zivile Fraktion innerhalb des japanischen Kabinetts wollte den Krieg beenden, unter der Bedingung, dass das Kaisersystem aufrechterhalten und der Tenno weiterhin Kaiser bleibe. Die militärische Fraktion wollte weitreichendere Zugeständnisse, etwa, dass Japan nicht von alliierten Truppen besetzt würde. Zentraler Punkt war jedoch die Position des Kaisers. Die Militärs wollten umfassende Garantien über den Fortbestand des Kaisersystems. Weder die Atombomben noch die sowjetische Kriegserklärung vom 8. August 1945 änderten die Positionen der zwei Fraktionen. Schließlich wählte man aufgrund der außergewöhnlichen Umstände einen ungewöhnlichen Weg. Kaiser Hirohito selbst wurde um Vermittlung und Entscheidung gebeten. Er erklärte sich zur Kapitulation bereit.
Die Atombombe auf Hiroshima kam für die japanische Führung völlig überraschend und versetzte ihr einen psychologischen Schock. Die japanischen Nuklearphysiker, die Erfolglosigkeit ihres eigenen Atombombenprojekts vor Augen, hielten es bis dahin nicht für möglich, dass ein anderes Land schon so weit sein könnte.
Element of surprise nennt man das auf gut Englisch. Man kann das schon als militärisches Denken verstehen, auch wenn man es nicht befürwortet, dass nur ohne Vorwarnung eine Waffe ihre volle Wirkung entfalten kann oder überhaupt ein Angriff seine volle Wirkung entfalten kann. Und das wird wohl die Denkweise sein, die dahinter gestanden hat. Wir sind wieder im Bereich des Hypothetischen. Selbst dann, wenn man den Japanern wirklich klar mitgeteilt hätten, was für eine Waffe das ist und dass sie in der Lage wäre, diese Waffe, eine ganze Stadt auf einmal zu zerstören, ist nicht garantiert, dass sie es geglaubt hätten.
Ein Element of Surprise, ein Überraschungseffekt, war der erste Atombombenabwurf in der Geschichte, auch für die Sowjetunion. Die Sowjetunion und Japan hatten am 13. April 1941 einen Neutralitäts- und Nichtangriffspakt geschlossen. 4 Jahre später, Anfang April 1945, kündigte die Sowjetunion den Pakt vorzeitig auf. Am 9. August fielen sowjetische Truppen in der japanisch besetzten Mandschurei ein. Die USA wussten von dem Angriffsplan und kamen ihm zuvor, mit dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima am 6. August.
Die Sowjetunion war sehr überrascht. Die Sowjetunion hat eigentlich nichts davon gewusst. Eigentlich hat aber auch Stalin das nicht so ernst genommen. Stalin hat gewusst, dass die USA eine gewisse besondere Waffe entwickeln. Also bestimmte Ahnung haben sie gehabt, aber Stalin hat das nicht ernst genommen und hat auch gesagt, naja, vor so einer Waffe hat man nur Angst, wenn man schwache Nerven hat.
Die Tatsache, dass die USA nicht abwarteten, welche Auswirkungen die Kriegserklärung Russlands auf das Verhalten Japans haben würde, sondern die Atombombe schon vorher abwarfen, sei ein weiterer wichtiger Punkt, um den amerikanischen Entscheidungsprozess zu verstehen, schreibt der Historiker Gar Alperovitz.
Niemand wollte wirklich eine Beteiligung der Russen am Krieg, wenn dieser ohne sie beendet werden konnte.
Das führt zurück zur These, dass die Atombomben weniger gegen Japan als gegen die Sowjetunion gerichtet waren.
Der Abwurf der Atombomben war nicht so sehr die letzte Kriegshandlung des Zweiten Weltkriegs, sondern vielmehr die erste große Kriegshandlung im kalten diplomatischen Krieg mit Russland,
formulierte der britische Nobelpreisträger für Physik P.M.S. Blackett 1949. Diese These wird in Winston Churchills Geschichte des Zweiten Weltkriegs bestätigt. Dort betonte der damalige britische Premier:
Der Einsatz der Atombombe war notwendig, um die Sowjetunion an der Besatzung Japans zu hindern und ihren Einfluss auf Japan auszudehnen.
Die USA wollten auf jeden Fall verhindern, dass Japan nach einer sowjetischen Invasion in eine sowjetische und eine amerikanische Zone geteilt würde oder dass die Sowjetunion Gebietsansprüche stellen könnte, wie es in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall war. So könnten die Atombombenabwürfe auch als ein genialer geopolitischer Schritt der USA interpretiert werden.
Es war ein erfolgreicher Schritt im Kalten Krieg, dass Japan in die Einflusssphäre der USA gefallen ist und dann eben nicht geteilt wurde wie Korea, wo es ja dann noch einen langen Krieg gegeben hat bis zur endgültigen Teilung. Und militärisch gesehen, auch wenn man das jetzt nicht in Bezug auf die Opferzahlen ansieht, betrachtet, war das natürlich ein erfolgreicher Schritt, wenn man der Interpretation folgt, dass die Bombe also nicht gegen Japan primär, sondern gegen die Sowjetunion gerichtet war.